was ist das Wichtigste in deinem Leben? Egal, was dir irgendjemand gesagt hat, was das Wichtigste ist, egal, was deine Eltern dir gesagt haben, deine Familie dir gesagt hat, was die Umwelt, die Kollegen, der Chef sagt, was ist das Wichtigste für dich in deinem Leben? Heute wollen wir mal einen Menschen kennenlernen, der auf der Suche nach diesem Wichtigsten in seinem Leben ist. Es gibt ein Theaterstück, deutsches Theaterstück, was wie kein anderes das symbolisiert oder ausdrückt, diese Suche nach dem, was ich wirklich möchte oder wonach ich mich wirklich sehne. Das ist Faust. Und ich habe Faust schon geliebt vom ersten Moment, wo ich es gehört habe. Ich hatte gar nichts am Hut mit irgendwelchen Literatur damals in der Schule, klassischer Literatur. Ich mochte das, konnte mit nichts was anfangen, außer mit Faust. Das war das Einzige, was mich irgendwie berührt hat. Und du hast es gehört, du kennst diesen berühmten Eröffnungsteil, wo er sagt, habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie, durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Und da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Du musst dir vorstellen, Faust, alter Wissenschaftler, sitzt da in seinem Turm, hat irgendwie sein Leben lang alles gemacht, alles gelesen, alles ausprobiert, geforscht, hat Wissen angehäuft und am Ende steht er mit leeren Händen da. Er hat Titel angehäuft, heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und krumm, meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können, sagt er. Der hat's versucht. Der hat's echt versucht, das Leben zu verstehen. Im Kopf, weißt du? Ist ein Kopfmensch. Der hat wirklich versucht, das Leben zu verstehen und ist gnadenlos gescheitert. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürcht mich weder vor Hölle noch Teufel. Und dafür ist mir auch alle Freude entrissen. Ich bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen, bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch habe ich weder Gut noch Geld noch Herrlichkeit, Ehr und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. Also der Typ ist am Ende. So. Ja. Der Typ ist echt am Ende, weil man könnte sagen, er hat mit den Bordmitteln, mit seinen eigenen Bordmitteln, das, was ihm, könnte sagen, in die Wiege gelegt wurde, in dem Fall eben so ein massiver Verstand, so ein massiver Kopf, so. Er hat versucht damit, hat irgendwie alles, was in seiner Macht stand, ausgeschöpft und steht dann plötzlich da und sagt, möchte kein Hund so länger leben. Also möchte überhaupt niemand leben. Naja, das ist eine Depression. Ja, das ist eine Depression, eine Traurigkeit, eine Verzweiflung, die jeder kennt. Oder sagen wir mal ältere Leute. Ja? Ich bin ja jetzt so, ich gehöre ja nicht mehr zu den Jüngsten, aber so ältere, die kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, sag mal, war es das? Ist es das gewesen? Obwohl heutzutage, habe ich mal irgendwo gelesen, fängt das sogar schon viel früher an. Ja? Weil es ist ja eigentlich so, du hast Versprechungen gehört oder Versprechungen gemacht, dir selbst, und hast gedacht, okay, wenn ich das noch, ich das jetzt noch mache und das noch mache, dann wird's gut. Und es hat nichts gebracht. Fühlt sich so an, hat nichts gebracht. Kein Hund möchte so länger leben. Und was macht Faust dann? Dann geht's los. Ja, das ist der Anfang des Stücks und danach geht's ab. Und bevor wir weitergehen mit dem, was er tut, gehen wir mal zurück. Ich bräuchte jetzt so einen Soundeffekt. So einen Soundeffekt, der sozusagen in der Zeit zurückgeht an den Anfang von Faust. Da sind wir im Himmel. Ja, nicht ganz am Anfang, das Stück fängt noch ein bisschen, da gibt es noch eine Sache vorher, aber da habe ich nicht so einen Bezug zu. Wir gehen zurück zum Himmel. Ja? Bevor wir Faust sehen, wie er da völlig verzweifelt in seiner Studierstube hängt, sind wir im Himmel. Und im Himmel sind erstmal die drei Engel, Raphael, Gabriel, Michael, also ich kenne die nicht, aber das sind halt so die drei, die amtlichen Engel, die am Anfang das Werk von Gott preisen. Letztlich sagen sie, das ist super, Gott, was du gemacht hast. Dein Anblick gibt den Engeln Stärke, wenn keiner sie ergründen mag. Die unbegreiflich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. So wie Gott sie geschaffen hat am ersten Tag. Die Welt ist immer noch in Ordnung, in Anführungszeichen. Die Welt ist immer noch herrlich, aus der Sicht der Engel. Alle deine hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Der Anblick gibt den Engeln Stärke, da keiner dich ergründen mag. Also dich, Gott oder das Leben. Und alle deine hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Ja, das klingt abgehoben oder das klingt für uns vielleicht nicht nachzuvollziehen. Oder gerade wenn es uns irgendwie schlecht geht, dann denken wir, was wie hohe Werke. Wo sind denn hier bitte hohe Werke? Ich sehe nur Probleme. Ja. Und deswegen liebe ich dieses im Himmel so, weil dann, direkt nachdem die Engel das jetzt so rausgehauen haben, dann kommt der Teufel. Teufel ist auch da. Die drei Hauptengel und der Teufel. Ja. Heutzutage heißt er Lucifer. Ja? Die Serie hast du bestimmt schon gesehen. Lucifer. Damals bei Goethe hieß es Mephistopheles, Mephisto. Und er sagt, nachdem die Engel durch sind, Gottes Werk zu preisen, sagt er, da du, o Herr, dich wieder einmal nahst und fragst, wie alles sich bei uns befinde, und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst, so siehst du mich auch unter dem Gesinde. Verzeih, jetzt kommt's. Ich kann nicht hohe Worte machen. Und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt, mein Pathos brächte dich gewiss zum Lachen, hättest du dir nicht das Lachen abgewöhnt. Von Sonn und Welten weiß ich nichts zu sagen. Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt stets vom gleichen Schlag und ist so wunderlich als wie am ersten Tag. Ich finde das so super. Ne? Die Engel preisen Gottes Werk. Und der Teufel, ich kenne das so von früher, wenn Leute irgendwie, wenn Leute glücklich waren oder wenn Leute irgendwas erzählt haben und das ist so toll und wir waren dort und wir waren dort und es ist alles so super und ich selber war vielleicht nicht gut drauf, dann hatte ich in mir auch so einen Impuls irgendwie, da so rein zu grätschen und so ein bisschen für Unfrieden zu sorgen, so ein bisschen zu demontieren. Von Sonne und Welten weiß ich nichts zu sagen. Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt stets vom gleichen Schlag und ist so wunderlich, als wie am ersten Tag. Er nennt den Menschen den kleinen Gott der Welt. Das sind wir ja auch. Ich meine, wir spielen uns auf wie die großen Götter, versuchen die Welt zu verändern, die Natur umzubauen, greifen in alles ein, was wir finden können. Und irgendwann mit Hilfe der künstlichen Intelligenz werden wir es noch schaffen, oder mit Hilfe der biologischen, mit Bioengineering werden wir es noch schaffen, auch die menschlichen Gene zu verändern und irgendwann einen neuen Menschen zu schaffen. Wir spielen Gott. Der kleine Gott der Welt bleibt stets vom gleichen Schlag und ist so wunderlich als wie am ersten Tag. ein wenig besser wird erleben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmels Licht gegeben. Er nennt's Vernunft und braucht's allein nur tierischer als jedes Tier zu sein. Nick, Gott hat dem Menschen Vernunft gegeben und Luzifer sagt, Mephisto sagt, und den Verstand, den brauche er allein, um tierischer als jedes Tier zu sein. Das ist herrlich. Also nicht herrlich, du weißt schon, wie ich das meine. Es ist super geil ausgedrückt von Goethe durch den Mund des Teufels gesprochen. Wenn man sich vorstellt, ich weiß nicht mal, wie alt jetzt Goethes Faust ist, das ist schon ewig alt. Und wenn ich das lese, denke ich immer, das kann doch nicht wahr sein, dass das damals so, schon so war. Das war genauso. Gott ist entspannt, ja, hier im Stück. Gott ist entspannt. Er sagt zum Teufel, hast du mir weiter nichts zu sagen? Kommst du nur immer anzuklagen? Ist auf der Erde ewig dir nichts recht? Nein, Herr, ich finde es dort wie immer herzlich schlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen. Ich mag sogar den Armen selbst nicht plagen. Die Armen selbst nicht plagen. Jetzt geht's los. Gott sagt, kennst du den Faust? Der Teufel, den Doktor? Meinen Knecht. Fürwahr, er dient euch auf besondere Weise. Nicht irdisch ist des Toren Trank noch Speise, ihn treibt die Gärung in die Ferne, also Faust. Ja. Er ist sich seiner Tollheit halb bewusst. Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne und von der Erde jede höchste Lust und alle Nähe und alle Ferne befriedigt nicht die tief bewegte Brust. Ne, der Teufel beschreibt Faust und damit den Menschen, also mich und dich und uns. Das jetzt angenehm ist oder nicht, aber das ist eine coole Charakterisierung. Nicht nur angenehm, ne? Auch unangenehm. Er sagt, Faust will vom Himmel nur das Beste und von der Erde auch nur das Beste, die höchste Lust. Also er will. Und egal, alles was er tut, alle Nähe, alle Ferne, macht ihn nicht glücklich, befriedigt nicht die tief bewegte Brust. Gott sagt, wenn er mir jetzt auch nur verworren dient, so werde ich ihn bald in die Klarheit führen. Und der Teufel sagt, was wettet ihr, den sollt ihr noch verlieren. Wenn ihr mir die Erlaubnis gebt, ihn meine Straße sacht zu führen. Der Teufel sagt, gebt mir die Erlaubnis, Gott, Faust in Versuchung zu führen und ihn auf meine Straße zu führen. Was ist das Wichtigste im Leben? Diese Frage stellt sich Faust ja. Und der Teufel sagt, und das ist natürlich cool, dass der Teufel hier Gott um Erlaubnis fragt, um Faust anzugehen, könnte man sagen. Daran sieht man, das ist natürlich jetzt nicht ein Theaterstück, das ist natürlich jetzt symbolisch, ja, das, jedenfalls finde ich das überraschend, weil ich würde immer denken, der Teufel, der ist doch autonom, der kann doch machen, was er will, der ist doch, kann man fast sagen, er steht doch fast auf der gleichen Stufe wie Gott. Und hier in diesem Stück ist es anders. Da sagt der Teufel zu Gott, wenn du mir erlaubst, wenn du mir die Erlaubnis gibst, ja, lass uns mal wetten, wenn du mir die Erlaubnis gibst, ihn meine Straße sacht zu führen. Die Straße des Teufels ist klar. Also, ja, das wird dann noch klarer, aber intuitiv wissen wir schon, was damit gemeint ist. Ja, das sind alle Versuchungen der Welt. Und die sind für jeden Menschen anders. Je nachdem, wie du gestrickt bist, je nachdem, wie ich gestrickt bin, sind die Versuchungen anders, denen wir erliegen. Manche Leute kannst du mit Geld ködern. Andere Leute, die anders gestrickt sind, die machen sich nichts aus Geld. Die kannst du vielleicht mit Sicherheit oder mit Wissen oder vielleicht mit Beziehungen, vielleicht mit Liebesbeziehungen ködern. Oder mit Erfolg, mit Schönheit, mit Stärke, mit Spaß und so weiter. Was ist mein wirklicher Wunsch oder ist das Wichtigste für mich im Leben? Und wie, was mache ich, um mich davon abzubringen? Und in diesem Stück, was macht der Teufel, um mich davon abzubringen? Denn ob der Teufel außerhalb ist, das ist ja gar nicht unbedingt klar. Der Teufel könnte ja auch innen sein, in uns selbst. Wenn du mir erlaubst, ihn meine Straße sacht zu führen, sagt der Teufel. Und dann sagt Gott, solange er auf der Erde lebt, solange sei es dir nicht verboten. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Das heißt, Fehler werden gemacht, Irrtümer werden gemacht, Umwege, Irrwege werden beschritten auf dem Weg herauszufinden, was ist das Wichtigste in meinem Leben. Und das ist normal. Es irrt der Mensch, solange er strebt, sagt Gott. Und der Teufel sagt, Vater, danke ich euch, denn mit den Toten habe ich mich niemals gern befangen. Am meisten liebe ich mir die vollen, frischen Wangen. Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus. Mir geht es wie der Katze mit der Maus. Dann sagt Gott noch, nun gut, es sei dir überlassen. Zieh diesen Geist, also Faust, von seinem Urquell ab. Bring ihn ab von seinem wirklichen Wunsch. Und für ihn kannst du ihn erfassen, auf deinem Wege mit herab. Wenn du schaffst, Lucifer, ihn auf deinem Wege davon zu überzeugen, dass dein Weg der bessere ist, also der Weg der Ablenkung von dem Wirklichen, was man wirklich möchte, wenn dir das gelingt, dann ist das okay. Dann kann er mit dir gehen nach unten in die Hölle, das ist natürlich ein Symbol. Und für ihn kannst du ihn erfassen auf deinem Wege mit herab. Und, sagt Gott zum Teufel, steh beschämt, wenn du bekennen musst, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Und der Teufel sagt, schon gut, nur dauert es nicht lange. Mir ist für meine Wette gar nicht bange. Und jetzt lässt er die Maske fallen, wenn ich zu meinem Zweck gelange, erlaubt ihr mir Triumph aus voller Brust. Staub soll er fressen und mit Lust, wie meine Muhme die berühmte Schlange. Ja, der Teufel ist kein, der ist kein Warmduscher, der meint es ernst. Egal wie er erscheinen mag, wie schön er erscheinen mag im Außen, die wahre Absicht dahinter ist knallhart. Staub soll er fressen und mit Lust. Und Gott führt dann nochmal aus zum Teufel, ich habe deinesgleichen nie gehasst. Des Menschen Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen. Bequemlichkeit. Er liebt sich bald die unbedingte Ruh, drum geb ich gern ihm den Gesellen zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. Gott erkennt das Prinzip des Bösen, oder er sagt hier nicht des Bösen, sondern er sagt, des Menschen Tätigkeit kann leicht erschlaffen. Das heißt, der Mensch liebt sich bald die unbedingte Ruhe, er liebt sich die Gewohnheit, er liebt sich das Bekannte, das, was er kennt, das Normale. Und deswegen sagt Gott, gebe ich gern ihm den Gesellen zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. Und dann sind wir fast am Ende mit dem Himmel und dann der Teufel am Ende allein auf der Bühne. Was für ein genialer Moment. Und dann sagt er, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern und hüte mich, mit ihm zu brechen. Es ist gar hübsch, von einem großen Herrn so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen. Ich finde das so geil. Und dann geht's los mit, habe nun acht Philosophie. Dann kommt das, was ich am Anfang gelesen habe. Also das ist so, ich finde das so cool, ne? Gott und der Teufel sprechen über die Seele von Faust. Der Teufel hat den vollen Freiraum von Gott mit der geballten weltlichen Kraft, mit all den Dingen, die man in der Welt so findet, voll auf Faust drauf zu hauen, ihn mit allem in Versuchung zu führen, was es in der Welt gibt. Und ich erinnere mich, dass mein früherer Lehrer immer gesagt hat, wenn ich der Teufel wäre, dann wüsste ich, was ich zu dir sagen müsste. Oder dann wüsste ich, mit was ich dich kriegen könnte. Und die Frage, was ist das Wichtigste in meinem Leben, ist auch immer die Frage, wie ich mich davon abbringe, beziehungsweise wo ist bei mir persönlich der Angriffspunkt des Teufels? Wie müsste eigentlich der Teufel für mich erscheinen, um mich zu kriegen? Wo bin ich eigentlich verletzbar oder wo bin ich verwundbar? Wo ist meine Achillesferse? Und das kann sehr wichtig sein, das rauszufinden. Also der Teufel kann aus dem Vollen schöpfen. Faust ist eher am Ende. Faust hat alles versucht, alles gelesen, alle Bücher durchgeackert, keine Lösung. Es möchte kein Hund so länger leben und dann sagt Faust, drum habe ich mich der Magie ergeben. Ob mir nicht durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund. Jetzt kommt der Oberhammer, dass ich nicht mehr im sauren Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das ist eigentlich das Wichtigste im Leben, was die Welt im Innersten zusammenhält, die Struktur der Welt. Was ist die Welt? Was ist das Leben? Was ist der Sinn? Was ist meine Aufgabe? Warum bin ich hier? Was soll das alles? Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und dann hörst du Faust, wie er durch alles durchgeht, wie er Geister herbeiruft und Rituale macht. Also er ist dann mehr so diese Alchemistenschiene, die er da fährt. Ist ja auch ein altes Stück des Faust, so dieses mystische, so ein bisschen Harry Potter, ja, also so zauberermäßige. Und immer wieder zwischendurch, dann kommt er wieder, er trifft einen Geist und er findet den toll und dann sagt er zu ihm, Geist, kannst du mir nicht helfen, das ist so toll, wenn ich dich so angucke und der Geist sagt, nee, das, du bist einfach zu klein für mich, ja, du verstehst mich nicht und dann verschwindet er oder Faust hat Erkenntnisse und dann plötzlich wird ihm wieder klar, welch Schauspiel, aber ach, ein Schauspiel nur, wo fasse ich dich, unendliche Natur, also wo bist du, Leben? Die Quellen alles Lebens, an denen Himmel und Erde hängt, dahin die welke Brust sich drängt, ihr quält, ihr tränkt und schmacht dich so vergebens. Das ist alles vergänglich, weißt du? Und dann ja genau dieser Geist, den er dann hervorbeschwört, er sagt dann, du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir, weißt du? Faust dachte, boah, ich hab's jetzt hab ich's doch, ja? Und dieses, ich habe mich der Magie ergeben, heißt natürlich, ich versuche das mit Zauberei, mit übermenschlichen Mitteln. Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir, sagt der Geist. Und Faust sagt, was, nicht dir? Wem denn? Ich eben Bild der Gottheit und nicht einmal dir? Dann kommt der Schüler von Faust, Faust ist selber auch ein Lehrer. Ja? Das heißt, er ist selber auch ein, ja, man könnte sagen, ein geistiger Führer ist vielleicht übertrieben, aber er hat auch Schüler. Das ist ja das, was ihn so fertig macht, dass er sagt, ich habe hier schon seit Jahren, lehre ich meine Schüler alles Mögliche und die verstehen kein Wort von dem, was ich ihnen sage. Und irgendwann sagt Faust dann zu seinem Schüler, den Göttern gleiche ich nicht. Zu tief ist das Gefühl, dem Wurme gleiche ich, der den Staub durchwühlt. Den, wie er sich im Staube nährend lebt, des Wanderers tritt, vernichtet und begräbt. Ich bin nur ein Wurm. Ja, ja, und dann geht der Schüler wieder weg und Faust ist wieder alleine und dann eigentlich schlägt die Depression voll durch. Er ist wirklich am Boden angekommen und dann streifen seine Augen durchs Zimmer und dann sieht er plötzlich auf einem im Regal so ein kleines Fläschchen stehen, was er da vor langer Zeit deponiert hat, vielleicht für diesen Moment. Warum heftet sich mein Blick an jene Stelle? Ist jenes Fläschchen dort den Augen ein Magnet? Warum wird mir auf einmal lieblich helle, als wenn's im nächt'gen Wald uns Mondenglanz umweht? Ich grüße dich, du einzige Fiole, du Inbegriff der holden Schlummersäfte, du Auszug aller tödlich feinen Kräfte. Das ist Gift. Das hat er dahingestellt. Ich denke als Erinnerung an den Tod, aber auch als einen letzten Ausweg. Ich erinnere mich, dass es mal einen Film gab, ich weiß jetzt nicht mit wem, mit einem bekannten deutschen Darsteller, nicht so lang, doch ein bisschen her ist es, aber ein guter deutscher Film über einen, ich glaube, Demenzkranken, der so langsam in diese Alzheimer-Krankheit hineinversinkt und auch in die Vergessenheit versinkt und der auch Gift hat, wo er sich vorgenommen hat, das zu nehmen im letzten Augenblick, wo er noch Bewusstheit hat, damit er nicht dahin siegt, wie so viele andere Demenzkranke. Und das hat Faust im Grunde auch als letzten Ausweg aus seiner Depression, aus seiner Verzweiflung, sich selber umzubringen. Und das ist natürlich keine Lösung, sich selber umzubringen. Das kann keine Lösung sein, auch wenn man vielleicht in Momenten, auch wenn es vielleicht Momente gibt, wo man das so sieht als eine Lösung. Und bestimmt gibt es auch Momente, oder gibt es auch Situationen, da ist das in Anführungszeichen, wenn jemand große Schmerzen hat oder wenn es einfach gar nicht mehr geht, ja dann kann man das verstehen, in Anführungszeichen. Und dann ist das vielleicht sogar der richtige Weg. Aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es ein momentaner Zustand, der sich auch wieder wandelt, auch wenn man vielleicht denkt, dass er für immer bleibt. Hier ist ein Saft, der eilig trunken macht. Das ist untertrieben, ne? Der einen tötet. Mit brauner Flut erfüllt er deine Höhle. Den ich bereite, den ich wähle, ich hab's gemacht, ich hab ihn zubereitet und ich entscheide, wann ich hier sterbe. Der letzte Trunk sei nun mit ganzer Seele als festlich hoher Gruß dem Morgen zugebracht. In Klammern ersetzt die Schale an den Mund, Klammer zu. Das heißt, das steht jetzt unmittelbar bevor und dann hört er draußen Glockengeläut und ein Chor. Dann beginnt das Osterfest. Und ein Chor von Engeln singt, Christ ist erstanden, Freude dem Sterblichen und so weiter und so weiter. Und da hört Faust auf. Man könnte sagen, es ist wie so ein Weckruf oder so, ja. Oder ich muss so an die Cold Water Challenge denken, wo man sich selber so einen Eimer kalten Wasser über den Kopf gießt. Und das ist für ihn irgendwie so, wie so ein, als ob ihm jemand so einen Eimer Wasser über den Kopf gegossen hätte. Und er sagt, und er hält sich sozusagen ab. Ja, oder er macht es nicht. Er setzt den Kelch wieder ab und verschließt die Fiole und stellt sie wieder auf das Regal. Dann, und geht raus. Ja, es ist Ostern und er geht mit seinem Schüler, geht er auf den Osterspaziergang, was ja auch heute immer noch viele Familien, oder wir tun das zumindest auch beim Osterfest, dass wir nach dem Essen noch mit allen noch ein bisschen spazieren gehen. Der Osterspaziergang kommt aus Faust, nicht? Also, wo unheimlich viel aus Faust kommt in der deutschen Geschichte, unheimlich viele Sprichwörter kommen daher. Auch der Osterspaziergang. Und auf dem Osterspaziergang finden sie ein herumlaufendes Tier, so ein Hund, ein Pudel. Und den nehmen sie mit ins Studierzimmer. Den nimmt er mit nach Hause. Und ja, der Pudel ist natürlich kein Pudel. Der Pudel ist der Teufel selbst. Verkleidet als Tier. Und das ist natürlich auch lustig, dass er gerade einen Pudel nimmt. Ein Pudel ist ja nun wirklich nicht so das bedrohlichste Untier, das man sich vorstellen kann. Ist eigentlich harmlos. Das ist ein super Bild, weil der Teufel eben oft recht harmlos daherkommt in unserem Leben. Ja. Und zu Hause dann im Studierzimmer sehen wir dann Faust noch, wie er ja, das ist vielleicht noch eine, ich finde die Stelle super, weil er ist irgendwie wieder glücklich, ne? Er war ja kurz vom Selbstmord und ist dann eigentlich wieder nach dem Spaziergang wieder frisch, so, und hat irgendwie neue Inspiration. Das kann ich auch so gut nachvollziehen, wenn man durch so ein Tal durchgegangen ist, dann hat man auch wieder Kraft weiterzugehen, ja. Das ist auch ein gutes Bild für die Suche, dass immer wieder auch echt heftige Phasen kommen. Gerade in dieser Frage, was ist das Wichtigste im Leben? Und immer wieder kommen ja auch Antworten von, ich habe keine Ahnung, das ist alles blöde, ich weiß nicht, was abgeht, wo es hingeht. So diese Verzweiflung und das auch wieder im nächsten Moment oder in dem Fall nach dem Spaziergang, was auch irgendwie interessant ist, weil ja viele sagen, dass eine Lösung für Depressionen auch einfach Bewegung ist. Einfach körperliche Bewegung, körperliche Betätigung. Ja, wo man ja manchmal denkt, ich muss meine Probleme erstmal lösen und dann bin ich glücklich. Und das stimmt eben oft gar nicht. Oft ist es einfach nur wichtig, den Ort zu wechseln, einen Shift der Umgebung, eine Veränderung der Umgebung herbeizuführen und sich zu bewegen. Und dann lösen sich viele Dinge auch von selbst. Nicht alle natürlich, aber manche schon. Ja. Und ja, und Faust hat wieder Inspiration, er ist wieder da, er ist wieder oben und hat jetzt die Idee, die Bibel zu übersetzen. Ja, also die Bibel, mich drängt, den Grundtext aufzuschlagen und mit redlichem Gefühl einmal das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Da schlägt die Bibel auf und sagt, geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Ja, das ist das erste, aus dem Genesis, bevor Gott die Welt schafft. Im Anfang war das Wort. Hier stocke ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin, geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Er will, bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat. Und schreib getrost, im Anfang war die Tat. Das ist witzig, also das ist interessant. Er kommt von Wort über Sinn, über Kraft zur Tat. Das sind alles, also Sinn, Kraft, Tat, das sind alles mächtige Tugenden, könnte man sagen. Und auch wenn dann, und die Tat besonders, ja, und unabhängig von dem, was dann passiert in Faust, ist das eine Wahrheit. Ja, dass die Tat, das Tun selbst, eine extrem wichtige Qualität ist, die wir, die ich, die du, die wir oft vergessen. Dass wir zwar wissen, was zu tun ist, oder wir haben eine Ahnung von, okay, das müsste ich tun, aber wir tun es nicht. Ja? Oder wir zögern es raus. Und Faust erkennt das, am Anfang war die Tat. Auch wenn dann etwas passiert in Faust selbst, was auch extrem wichtig oder extrem aussagekräftig für Menschen an sich ist, dass sie eine Wahrheit in gewisser Weise ja, verzerren oder verändern und sie irgendwie umbiegen und daraus ihr eigenes Ding machen. Weil was dann folgt in Faust ist natürlich eine fortgesetzte Handlung und Handlung, Tat, 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 wo er dann eben auch zum Täter wird. Gleich im Anschluss an dieses, am Anfang war die Tat, regt sich der Pudel. Der Pudel ist ja kein Pudel, der Pudel ist der Teufel. Das stellt Faust auch ziemlich schnell fest. Der Pudel wird größer und größer, schwillt an. Unglaublich, also wie so ein, also wie, ja, wie so ein besessener Geist. Ja? Und Faust, der ja ein Zauberer ist und Magier, der haut irgendwie seine ganzen Zaubersprüche dagegen. Also ein bisschen wieder ne, Harry Potter mäßig. Muss ich dir vorstellen, mit allen Harry Potter, der da mit allen seinen Zaubersprüchen gegen diesen Geist, gegen das etwas, was er nicht kennt, da drauf haut. Das macht Faust auch. Keine Chance. Und irgendwann macht es Puff. Und aus dem Dampf und aus dem Nebel tritt der Teufel hervor, gekleidet als fahrender Scholastikus, steht hier also so als, nur als fahrender Geselle. Ja, so ein, so, ja, ganz harmlos mal wieder. Ja, so ganz spritzig, nüchtern, oder nicht spritzig, lustig, fragt der Teufel Faust, nachdem Faust ja ungefähr jetzt ein paar Stunden da mit all seinen Kräften gegen den Pudel gegengehauen hat, wo ordentlich was los war, sagt der Teufel, wozu der Lärm? Was steht dem Herrn zu Diensten? Und Faust sagt, das also war des Pudels Kern. Ein fahrender Scholast, der Kasus macht mich lachen. Da hast du es, ne? Des Pudels Kern. Also, ich weiß jetzt nicht, je nachdem, wie alt du bist. Wenn du älter bist, dann hast du natürlich das Wort des Pudelskern gehört. Ein, keine Ahnung, es ist eins von den größten deutschen Redensarten. So. Und der Teufel sagt, ich salutiere den gelehrten Herrn, ihr habt mich weidlich schwitzen machen. Wie nennst du dich? Fragt Faust. Der Teufel sagt, die Frage scheint mir klein für einen, der das Wort so sehr verachtet. Der weit entfernt von allem Schein nur in der Wesentiefe trachtet. Faust sagt, bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen gewöhnlich an dem Namen lesen, wo es sich allzu deutlich weist, wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt. Wer bist du denn? Ne, Faust unterschätzt sein Gegenüber gewaltig. Der Teufel ist sehr klar. Er sagt, ja, du bist jemand, der das Wort verachtet und der weit entfernt von allem Schein nur in der Wesentiefe trachtet. Das ist Ironie. Ja, das wird man auch sehen. Und Faust ist durchaus ansprechbar auf Schein, auf Lüge, auf Dinge, die nicht stimmen. Und Faust fragt eben den Teufel, wer bist du denn? Und der Teufel sagt, ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ist doch geil, oder? Die Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ich kann mich erinnern, ein Ausspruch von einem, ja, in bestimmten Kreisen sehr bekannten spirituellen Lehrer, Oscar Ichazo, der gesagt hat, the devil does not know for whom he is working. Der Teufel weiß nicht, für wen er arbeitet. Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Das heißt, wir wissen manchmal gar nicht, ob etwas, was schlecht ist, nicht vielleicht doch auch seine guten Seiten hat oder dass es Phasen gibt, die schlecht in Anführungszeichen erscheinen, aber vielleicht dienen sie etwas anderem, was Gutem. Wir wissen das nicht. Zum Beispiel bei mir, ne, vor 2 Wochen wollte ich in Urlaub fahren. Da hatten wir uns drauf gefreut. 2 Wochen Gardasee, klingt super. Und was war? Ich war krank. Tierisch krank. Überhaupt nicht an Gardasee zu denken. Urlaub beim Arzt war angesagt. Und nur dadurch habe ich es geschafft, diesen Podcast zu veröffentlichen. Ein Projekt, wo ich schon lange mich mit rumgeschlagen hatte, ist dann innerhalb von 2 Tagen einfach, bam, hat sich das dann umgesetzt. Nur durch die Krankheit. Nur dadurch, dass ich nicht in Urlaub gefahren bin, nur dadurch, dass ich zurückgefahren war in mich selbst, auf mich selber geworfen und daraus dann aus diesem Tal wieder aufgestanden bin, oder nicht mal aktiv aufgestanden bin, sondern einfach nur, es ging zu Ende, es, die Lage verbesserte sich und es kam neue Inspiration, neue Kraft. Hätte ich also vorher nicht gedacht, ich hätte es auch nicht besser planen können. Faust sagt, was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Lucifer, ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, wenn nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Alles, was ihr Sünde nennt, Zerstörung, das Böse, das ist das Element des Teufels. Und dann geht es noch weiter, das ist wunderbar so. Also, ja, wenn man es mag, ja, wunderbar, was man mit Gedicht oder in Gedichtform, also Faust ist in Gedichtsform geschrieben, was man damit ausdrücken kann. Und dann kommt eben diese berühmte, naja, die kommt jetzt noch nicht, die kommt erst im nächsten Teil, weil Faust sagt dann zum Teufel, Mensch, komm, mach, gib mir was, ich möchte was haben von dir, ja, so. Er hat schon irgendwie gemerkt, dass da gegenüber kein normaler fahrender Geselle ist, sondern da ist jemand, der kann, da hat was, das möchte ich haben, das weiß Faust, ja. Also bleibe doch einen Augenblick, sagt er zum Teufel, bleib noch ein bisschen, um mir erst Gute mehr zu sagen. Und der Teufel sagt, du wirst, mein Freund, für deine Sinnen in dieser Stunde mehr gewinnen, als in des Jahres einerlei. Und dann ist es an des Teufels Zeit, jetzt mal ein paar Geister herauf zu beschwören. Und er beschwört dann Geister, die so einen sphärischen, hypnotischen Gesang anstimmen. Man könnte sagen Drogen, ne? Wenn man es auf heute bezieht, Drogen, Ecstasy. Ich würde sagen, Ecstasy wird hier verabreicht. Was die zarten Geister singen, die schönen Bilder, die sie bringen, sind nicht ein leeres Zauberspiel, nein, nein. Auch dein Geruch wird sich ergetzen und dann wirst du deine Gaumen letzen und dann entzückt sich dein Gefühl. Bereitung braucht es nicht. Voran, beisammen sind wir. Fanget an. Dann kommen die Geister und dann die Droge wirkt und dann schläft Faust. Er schläft und träumt den Traum von einem glücklichen Leben. Und während er schläft, sagt der Teufel, er schläft. Zu Recht, ihr luftigen, zarten Jungen, ihr habt ihn treulich eingesungen. Für dies Konzert bin ich in eurer Schuld. Du bist doch nicht der Mann, den Teufel festzuhalten. Faust schläft, sonst hätte er gehört, wie der Teufel sein wahres Gesicht zeigt. Umgaukelt ihn mit süßen Traumgestalten, versenkt ihn in ein Meer des Wahns. Nun, Fauste, träume fort, bis wir uns wiedersehen. Faust wacht auf und in der nächsten Szene ist diese berühmte Szene, wo die Wette zwischen Faust und dem Teufel geschlossen wird, wo der Teufel zu Faust sagt, doch willst du mit mir vereint deine Schritte durchs Leben nehmen? So will ich mich gern bequem, dein zu sein auf der Stelle. Ich bin dein Geselle und mache ich's dir recht, bin ich dein Diener, bin dein Knecht, sagt der Teufel zu Faust. Ja, ich mache alles, was du willst. Und Faust fragt, was soll ich dagegen dir erfüllen? Und der Teufel sagt, boah, dazu hast du eine lange Frist. Nein, nein, sagt Faust, der Teufel ist ein Egoist und tut nicht leicht um Gottes Willen, was einem anderen nützlich ist. Sprich die Bedingung deutlich aus, ein solcher Diener bringt Gefahr ins Haus. Also man kann nicht sagen, dass Faust naiv ist, der weiß schon, was hier gespielt wird. Und der Teufel sagt, ich will mich hier auf der Erde zu deinem Dienst verbinden, auf deinen Wink nicht rasten und nicht ruhen, wenn wir uns drüben wiederfinden, so sollst du mir das Gleiche tun. Und Faust sagt, boah, das drüben, das kann mich wenig kümmern. Also schlägst du erst diese Welt zu Trümmern, dann mag die andere danach entstehen. Ist mir egal. Ja. In diesem Sinne, sagt der Teufel, kannst du's wagen, verbinde dich, du sollst in diesen Tagen mit Freuden meine Künste sehen, ich gebe dir, was noch kein Mensch gesehen. Das ist doch mal ein Deal, oder? Was sagst du jetzt? Das ist doch ein Deal. Der Teufel sagt zu dir, du siehst mit meine Freuden meine Künste, ich packe hier alles aus, was ich habe, ich gebe dir, was noch kein Mensch gesehen. Und der Teufel, dann sagt Faust noch, kannst du mir ein Spiel, bei dem man nie gewinnt, ein Mädchen an meiner Brust und ein Meteor und noch eine Frucht, die fault, bevor man sie bricht und Bäume, die sich täglich neu begrünen, also ne, alles Mögliche und Unmögliche. Und der Teufel sagt, ein solcher Auftrag schreckt mich nicht, mit solchen Schätzen kann ich dienen. Doch, guter Freund, die Zeit kommt auch heran, wo wir was Gutes in Ruhe schmausen mögen. Also wo wir uns ausruhen wollen. Und dann sagt Faust, werd ich mich je beruhigt aufs Faulbett legen, so sei es gleich um mich getan. Kannst du mich schmeichelnd je belügen, dass ich mir selbst gefallen mag? Kannst du mich mit Genuss betrügen, das sei für mich der letzte Tag? Die Wette biet ich. Der Teufel, top. Und Faust und Schlag auf Schlag. Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen, dann mag die Totenglocke schallen, dann bist du deines Dienstes frei, die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen, es sei die Zeit für mich vorbei. Wenn, hat Faust gesagt, wenn es dem Teufel gelingt, ihn zu betrügen, wenn also es dem Teufel gelingt, die Illusion des Glücks so täuschend echt aufzubauen vor Faust, dass Faust es selber glaubt, dann, sagt Faust, dann hat er die Wette verloren und dann ist er des Teufels. Dann sei die Zeit für mich vorbei. Und der Teufel sagt, oh, bedenk es wohl, wir werden's nicht vergessen. Dann bekräftigen sie es mit Blut. Faust unterschreibt mit eigenem Blut den Pakt. Und dann geht's los. Dann geht's in die Welt. Und ich bespringe jetzt hier mal ein bisschen was. Wollen ja hier auch nicht hier da den ganzen Faust hier durchlesen. Faust fragt den Teufel, okay, ja, gut. Und was geht ab? Was machen wir jetzt? Wohin soll es nun gehen? Der Teufel, boah, wohin es dir gefällt? Wir sehen die kleine, dann die große Welt. Mit welcher Freude, welchem Nutzen wirst du den Cursum durchschmarutzen? Das ist doch wunderbar, ne? Den Cursum durchschmarutzen. Wir sehen die große und die kleine Welt. Gehen in die Kneipe, betrinken sich, haben Spaß. Sie gehen in die Hexenküche, denn Faust ist für das, was jetzt kommen wird, ist ein bisschen zu alt. Sie gehen in die Hexenküche und dort wird Faust verjüngt. Man könnte sagen, ne, es ist ja, also meine Assoziation ist bei dem ganzen Midlife-Crisis. Ja, man könnte auch sagen, Faust hat eine Midlife-Crisis, eine massive Midlife-Crisis. Die Hexenküche, das könnte eine kosmetische Operation sein, weißt du? Wo man dann wieder jünger aussieht. Das jedenfalls passiert hier im Stück. Gehen zu einer Hexe, Faust trinkt was, trinkt einen Trank, es werden Rituale gemacht und schwuppdiwupp, Faust ist wieder jung. Ja? Der ist um Jahre verjüngt. Und dann, so jung wie er ist, was ist das Erste, was passiert? Was ist die erste Versuchung, die der Teufel auf Faust draufschmeißt? Ich kann natürlich sagen, schon vorher sind Versuchungen gekommen, er hat ihn jetzt verjüngt, er hat ihm Versprechungen gemacht und so weiter, aber jetzt, wo er das alles gemacht hat, was ist die erste Superversuchung, die auf Faust niederprasselt? Auf der Straße, Faust, Margarete vorübergehen. Faust, mein schönes Fräulein, darf ich's wagen, mein Arm und Geleit ihr anzutragen? Und Margarete, ich bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleitet nach Hause gehen. Sie macht sich los und geht weg. Faust, beim Himmel, dieses Kind ist schön, so etwas habe ich noch nie gesehen. Sie ist so sitt- und tugendreich und etwas schnippisch doch zugleich. Der Lippe rot, der Wange Licht, die Tage der Welt vergess ich's nicht. Wie sie die Augen niederschlägt, hat tief sich in mein Herz geprägt. Wie sie kurz angebunden war, das ist doch nun zum Entzücken gar. Der Teufel tritt auf. Faust, hör, du musst mir diese Dirne schaffen. Nun welche? Sie ging just vorbei. Der Teufel, die kam von ihrem Pfaffen, also vom Pastor. Der sprach sie aller Sünden frei. Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei. Das ist ein gar unschuldiges Ding, das eben für nichts zur Beichte ging. Über die habe ich keine Gewalt. Faust, die ist doch über 14 Jahre alt. Der Teufel, ja, du sprichst ja wie Hans Liederlich. Der begehrt jede liebe Blum für sich. Und Faust sagt, wenn nicht das junge, süße Blut heute Nacht in meinen Armen ruht, dann sind wir um Mitternacht geschieden. Der Teufel, bedenk, was gehen und stehen mag. Ich brauche wenigstens 14 Tage nur die Gelegenheit auszuspüren. Faust, hätte ich nur 7 Stunden Ruhe, bräuchte ich den Teufel nicht dazu, so ein Geschöpfchen zu verführen. Der Teufel, ihr sprecht schon wie ein Franzos. Und so weiter. Die erste Versuchung. Die Welt der Beziehung. Die, was man ja oft dann sehen kann in der Welt, dass wenn Männer in die Midlife-Crisis kommen, dass sie sich dann jüngere Frauen suchen. Das kommt ja oft vor. So ein bisschen sehe ich das hier auch. Also so diese Sehnsucht nach dem jungen, dem frischen Leben. Und das ist die erste echte Versuchung, die der Teufel auf ihn drauf schmeißt. Und das haut natürlich auch voll rein. Dann im Stück geht es eine ganze Weile darum, wie der Teufel durch alle möglichen Dinge, durch Geschenke, durch Lügen und Betrügen jetzt Faust mit Gretchen, mit Margarete in Kontakt bringt und die beiden kommen zusammen, werden ein Liebespaar. Und es hat auch immer wieder sehr, was sehr, ja, was sehr Rührendes, wie Faust im Grunde so. Und man darf nicht vergessen, dass Faust weiterhin ja auf der Suche ist nach dem, was für ihn das Wichtigste im Leben ist. Und nachdem er jetzt in diese Welt des Wissens oder des Wissensansammelns verlassen hat, dass er einfach sagt, okay, da ist nichts zu wollen, ich gehe jetzt in die Welt, ich will jetzt einfach die Welt erleben. Und Gott, der am Anfang gesagt hat, es irrt der Mensch, solange er strebt. Und das kann man hier auch sehen, dass Faust dann gerade in dieser Liebesbeziehung auch sehr viel Leiden verursacht. Gretchen wird schwanger und wird dann aus der Gesellschaft ausgestoßen. Und letztlich, das ist auch eigentlich ziemlich übel, auch wenn man das Stück liest. Und letztlich lässt Faust sie dann auch fallen, nachdem sie schwanger geworden ist und ausgestoßen ist. Und wo man eigentlich auch merkt, dass sie mehr wollte als nur spielen. Also für sie war es wirklich ernst. Faust selbst wollte nur eine Erfahrung machen. Er wollte nur, ja, wollte nur spielen. Ja. Und das ist jetzt in dem Sinne, wie soll man sagen, es ist nicht falsch. Es geht hier nicht um richtig und falsch. Es geht nicht darum zu sagen, Gretchen ist richtig und Faust ist falsch. Aber was man sehen muss, ist, dass unsere Handlungen bewirken Dinge. Ja, das mag jetzt banal klingen, aber das machen wir uns oft nicht so klar, dass alles, was ich tue oder auch nicht tue, ja, hinterlässt Spuren und hat Konsequenzen. Faust ist sehr auf sich bezogen. Das ist in gewisser Weise eine authentische Suche, die man dort sieht. Ein Ringen auch in ihm um die Wahrheit oder um seine Wahrheit. Aber es ist auch sehr ichbezogen oder sehr. Oder beziehungsweise es ist so auf sich fokussiert, dass man den anderen aus den Augen verliert und gar nicht mehr sieht, was eigentlich für ihn gut ist. Faust sieht nicht mehr, was für Gretchen gut ist. Er sieht, was für sich selber gut ist. Das soll jetzt nicht nach dem Motto, mach bloß keine Fehler oder mach nichts Falsches. Es ist vielleicht nur, sei wachsam, was du tust und was im anderen geschieht durch das, was du tust. Und es gibt eine wunderbare Szene zwischen Faust und Gretchen. Und bevor ich dazu komme, nur ein kurzer Ausschnitt, was Gretchen sagt, nachdem sie das erste Mal Faust gesehen hatte, sagt sie zu ihrer Freundin: Ich geb was drum, wenn ich nur wüsst, wer heute Herr gewesen ist. Er sah gewiss recht wacker aus und ist aus einem edlen Haus. Das konnte ich ihm an der Stirne lesen. Er wäre auch sonst nicht so keck gewesen. So, sie ist. Ja, sie verliebt sich in Faust und Faust verliebt sich in sie. Aber wie gesagt, Faust, sie meint es ernst, Faust nicht wirklich. Sie sagt: Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmermehr. Mein Busen drängt sich nach ihm hin, ach dürfte ich fassen, und halten ihn und küssen ihn, so wie ich wollt, an seinen Küssen vergehen sollt. Und dann kommt diese berühmte Szene, wo diese berühmte Frage gestellt wird von Margarete. Margarete fragt Faust, glaubst du an Gott? Das wird seitdem die Gretchenfrage genannt. Das ist die Gretchenfrage. Das ist die eigentliche Frage. Jetzt in diesem Stück oder in diesem Stück als die Frage, glaubst du an Gott? Das ist natürlich jetzt eine christlich gefärbte Frage. Aber eigentlich heißt es für jeden etwas anderes. Für mich zum Beispiel würde es heißen, vertraue ich. Ja? Vertraue ich dem Leben? Die Frage hier, glaubst du an Gott? Und dann sagt Faust, oh mein Liebchen, wer darf sagen, ich glaube an Gott? Du kannst Priester oder Weise fragen und ihre Antwort scheint nur Spott auf den Frager zu sein. Und Gretchen, so glaubst du nicht? Faust, misshör mich nicht, du holdes Angesicht. Wer darf ihn nennen und wer bekennen, ich glaub ihn? Wer empfinden und sich unterwinden zu sagen, ich glaub ihn nicht? Ich hab keinen Namen dafür. Gefühl ist alles. Name ist Schall und Rauch. Und Margarete sagt, ja, das ist alles recht schön und gut ungefähr, das sagt der Pfarrer auf, nur mit ein bisschen anderen Worten. Und Margarete fragt nochmal, glaubst du denn? Wirklich? Und Faust, also du merkst ja schon, der windet sich so ein bisschen um die Antwort. Ja? Und dann sagt Gretchen, mir tut's schon lange weh, dass ich dich in der Gesellschaft sehe. Ja, sie meint den Teufel. Der Mensch, den du da bei dir hast, der ist mir in tiefer innerer Seele verhasst. Es hat mir in meinem Leben so nichts einen Stich ins Herz gegeben als des Menschen widrig Gesicht. Faust sagt, Liebes, fürchte ihn nicht. Und Gretchen sagt, seine Gegenwart bewegt mir das Blut. Ich bin sonst allen Menschen gut. Aber wie ich mich sehne, dich zu schauen, habe ich vor dem Menschen ein heimlich Grauen. Also Gretchen sieht, dass sie weiß nicht, dass es der Teufel ist, aber sie hat ein Gefühl, sie hat eine Intuition, dass das nicht gut sein kann. Letztlich, sie liebt Faust, aber sie sieht das Leben, was er führt, sie sieht die Lüge da drin, sie sieht, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und letztlich kann man sagen, steht Faust jetzt zwischen dem Teufel und einer ehrlichen Liebe, einer unschuldigen Liebe. Das merkt der Teufel und dann schlägt er zu. Und wie gesagt, Gretchen wird schwanger, wird aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Der Teufel beschäftigt Faust mit anderen Dingen und während er das tut, wird Gretchen wahnsinnig, wird in Kerker eingesperrt ist am Ende wahnsinnig. Ganz am Ende von Faust 1 wird Faust so langsam klar, was eigentlich gespielt wird. Im Grunde ist es eine Tragödie. Als Faust erkennt, was er angerichtet hat und versucht, Gretchen zu retten, aus dem Kerker zu befreien und auch sich von dem Teufel zu befreien, da ist es zu spät. Gretchen ist schon im Wahnsinn. Sie erkennt Faust nicht mal. Faust ruft Gretchen. Gretchen. Und Margarete, das war des Freundes Stimme. Wo ist er? Ich habe ihn rufen hören. Ich bin frei. Er rief Gretchen. Er stand auf der Schwelle. Mitten durchs Heulen und Klappen der Hölle. Sie ist wahnsinnig. Faust sagt, komm, folge mir, Liebchen, fass Mut. Und folge mir, ich bitte dich nur dies. Und Gretchen sagt zu ihm, Und bist du es denn? Und bist du es auch gewiss? Sie fragt ihn, ob er es wirklich ist. Ist er jetzt der Faust, der Mensch, der ihr Freund ist? Oder ist es jener, der vom Teufel oder von den Versuchungen der Welt übernommen, eigentlich quasi in Trance so durchs Leben geht? Ist er jetzt der Echte oder ist er der Falsche? Und Gretchen immer, bist du es wirklich? Und Faust, besinne dich doch, nur einen Schritt, dann bist du frei, komm mit mir. Und dann tritt der Teufel auf, eigentlich ganz hilfsbereit. Auf, oder ihr seid verloren. Unnützes Zagen, Zaudern und Plaudern, meine Pferde schaudern, der Morgen dämmert schon. Und dann schreckt Gretchen zurück, sie ist schon einen Schritt davor, aus dem Gefängnis befreit zu werden. Dann sagt sie, was steigt aus dem Boden herauf? Der, diese Person, der, schick ihn fort. Was will der an dem heiligen Ort? Er will mich. Faust, du sollst leben. Margarete, Gericht Gottes, ich hab mich übergeben. Ich hab mich dem Gericht Gottes übergeben. Der Teufel, los, komm, komm, los, weiter. Gretchen, dein bin ich, Vater, rette mich. Ihr Engel, ihr heiligen Scharen, lagert euch, Scharen, lagert euch umher, mich zu bewahren. Und dann zu Faust, Heinrich, Heinrich, mir graut's vor dir. Der Teufel, sie ist gerichtet. Und deine Stimme von oben ist gerettet. Der Teufel zu Faust, Herr zu mir, verschwindet mit Faust. Die Stimme, Gretchen, Heinrich, Heinrich. Damit endet Faust 1 und die Tragödie. Fausts Reise geht weiter mit dem Teufel. Gretchen, im letzten Moment, kann man sagen, entscheidet sie sich nicht für die weltlichen Versuchungen, könnte man sagen, sondern sie entscheidet sich, aus ihrer Weltsicht Gott zu vertrauen, weil sie christlich aufgebracht wurde. Aber auf einer tieferen Ebene entscheidet sie sich für ihre eigene innere Wahrheit dann auch buchstäblich zu sterben. Und das ist natürlich eine harte Nummer. Es ist so, für mich zumindest auch so ein bisschen so, es ist dann kein Happy End, ja, was ich mir auch oft wünsche oder so, ne, so in Filmen wünsche ich mir oft ein Happy End. Es ist kein wirkliches Happy End. Es ist, ist eigentlich ein, für Gretchen wahrscheinlich schon, also für sie ist im Grunde, kann man sagen, sie ist sich selber treu geblieben, und selbst im Angesicht von Schmerzen und von eigentlich einem harten Schicksal, was sich da zeigt, ist sie trotzdem sich selber treu geblieben und ist nicht jetzt in dem Fall sogar ihrem Geliebten gefolgt, weil sie gesehen hat, der ist eigentlich nicht mehr erreichbar, der hat seine Seele dem Teufel schon verkauft. Und damit endet der erste Teil von Faust und der zweite Teil, den, wenn ich den jetzt auch noch machen würde, mal abgesehen davon, dass ich den gar nicht kenne, dann würden wir hier noch übermorgen sitzen, deswegen tue ich das natürlich nicht. Ich glaube, es wurde irgendwann mal so ein Theaterprojekt, oder gibt es bestimmt schon öfters gemacht, da haben sie, glaube ich, Faust 1 und 2 hintereinander gespielt, 9 Stunden, 12 Stunden, ich weiß nicht wie lange, so in einem Rutsch, unglaublich. Ja. Der zweite Teil ist zum großen Teil unleserlich, oder den kann man nicht verstehen, außer man hat Deutsch, Germanistik studiert, habe ich eben aus einem kleinen Reklamheft vorgelesen, Faust 1, und muss jetzt mal kurz im Netz schauen, ob ich zumindest das Ende von Faust 2 finde. Einfach damit wir hier so einen Abschluss finden, auch für diesen Diskurs sozusagen, den wir heute gemacht haben. Das sind also die Vorteile der modernen Technik. Man findet alles im Netz. Und am Ende vom zweiten Teil von Faust, wenn du dich erinnerst, bei der Wette hat, bei der Wette zwischen Gott, zwischen dem Teufel und Faust, hat Faust gesagt, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann darfst du mich in Fesseln schlagen. Also wenn ich jemals sagen werde, okay, das war's jetzt, dieses reicht mir, ich bin zufrieden, alles ist gut. Wenn ich das jemals sagen werde, dann hast du gewonnen, sagt er zum Teufel. Und der Teufel sagt, ja, okay, super, das machen wir, die Wette, die halte ich. Und am Ende, ziemlich am Ende, sagt dann Faust inzwischen durch noch mehr Dinge mit dem Teufel zusammen durchgegangen und am Ende alt und blind geworden. Und man könnte auch sagen, auch mit einer Weisheit jetzt gesegnet oder ist zu einer Weisheit gekommen. Und er sagt, ja, in diesem Sinne bin ich ganz ergeben. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Und so verbringt umrungen von Gefahr hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. Solch ein Gewimmel möchte ich sehen, auf freiem Grund mit freiem Volke stehen. Zum Augenblicke würde ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen. Im Gefühl von solchem hohen Glück genieße ich jetzt den höchsten Augenblick. Das ist wunderbar gesagt. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Das heißt, meine Freiheit, also die oder mein Glück, mein wirkliches Glück, meine wirkliche Freiheit ist nichts, was ich einmal finden könnte und sie dann habe ich sie und kann sie wegstecken und dann besitze ich sie, dann habe ich sie. Nee, ich muss sie immer wieder neu erobern oder muss immer wieder neu darum ringen. Die Frage, was ist das Wichtigste in meinem Leben, die kann ich nicht einmal beantworten und dann habe ich die Antwort. Die Frage muss ich immer wieder neu stellen und sie ändert sich auch. Zum Augenblicke dürfte ich sagen, verweile doch, du bist so schön. In diesem einen Moment, weißt du, in einem Moment, wo du innerlich diese Frage, wo du eine Antwort in diesem einen Moment gefunden hast für dich selbst, die dann im nächsten Moment schon wieder weg ist, aber einen Moment bist du da und sagst, verweile doch, du bist so schön. Nicht um den Moment festzuhalten, oft ist dieses verweile doch, du bist so schön, verweile doch, bleib doch noch da, Jugend, bleibe da, Gesundheit, bleibe da, jemand, der mich verlässt und gehen will, bleibe doch, es war so schön, oder ein Urlaub, den man hatte, komm, wir fahren da nochmal hin, es war so schön, dieses Festhalten, das ist nicht, hier nicht gemeint, es ist dieses es ist dieser unsterbliche eine Moment. Weißt du, wenn du in einem Moment glücklich bist und es ist nur ein Moment und es fühlt sich aber unendlich an, in diesem einen kurzen Moment. Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen. Das heißt, das, was mein Beitrag auf der Welt, mein Beitrag für die Welt hört nicht auf. Ich höre nicht auf, obwohl ich oder dieses Leben endet, bleibt etwas, es bleibt etwas zurück. Es bleibt etwas, das kann nicht untergehen. Im Vorgefühl von solchem hohen Glück genieße ich jetzt den höchsten Augenblick. Egal was kommt, in diesem einen Moment ist es gut. Und auch wenn dieser Moment nur ganz kurz ist und auch wenn kurz danach wieder das Dunkle kommt oder die Traurigkeit, die Verzweiflung, die Unzufriedenheit, erlaube ich mir doch, in diesem einen Augenblick, wo alles gut ist, diesen Moment zu genießen. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich auch mir, das wünsche ich uns, dass wir solche Momente erleben, dass wir immer wieder diese Frage, was das Wichtigste ist im Leben, stellen und immer wieder auch die Momente in dem Wissen, dass wir keine endgültige Antwort finden können, aber auch in dem Wissen, dass es immer wieder Momente geben wird, wo eine Klarheit da ist über was ich mir wirklich wünsche oder was ich wirklich tun möchte und immer wieder auch, ja, dann auch Impulse kommen und Kreativität frei wird, das dann auch umzusetzen. Egal, was irgendjemand gesagt hat. Egal, was deine Vergangenheit, deine Konditionierung dir mitgeteilt hat oder dir mitgegeben wurde. Immer wieder den Moment zu erwischen, wo ich raustrete aus diesem vorgezeichneten Leben. Wo ich heraustrete und dann ganz in einem Moment etwas ganz anderes tue, als das, was ich von mir kenne. Also diese Überraschung. So, ja, und ohne jetzt da einen großen Anspruch zu kreieren, du musst jetzt was Besonderes machen, das ist gar nicht damit gemeint. Das kann auch für jeden Einzelnen völlig anders aussehen. Aber diesen Moment wünsche ich dir, dass du den erlebst, beziehungsweise da ihn jeder immer wieder erlebt, dass du ihn bemerkst, wenn er passiert. Und dann zu sagen, für einen Moment verweile doch. Ein klitzekleiner Moment. Verweile doch, du bist so schön. Da genieße ich jetzt den höchsten Augenblick. Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst. Bis bald.